Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Ein Hauch von Kalifornien hat der Westberliner Architekt und Stadtplaner Werner Düttmann in die Mauerstadt gebracht, mit Bauten wie der Akademie der Künste und dem Brücke-Museum. Aber er war auch verantwortlich für große Hochhaussiedlungen und den Abriss großflächiger Altbausubstanz. Heute vor 100 Jahren wurde Werner Düttmann geboren und wir erinnern gleich an ihn im Gespräch mit seinem Sohn. Wir sind bei einer neuen Premiere der Choreografin Sascha Walz. Bin ich gespannt drauf, wie sie Terry Rileys Minimal Music Masterpiece In C in den Tanz überführt. Und dann hören wir, warum das Berliner Museum der Moderne doppelt so teuer werden soll wie ursprünglich gedacht und dabei nicht mal ökologisch durchdacht ist. Mein Lieblingsbau des Berliner Architekten Werner Düttmann ist neben der Akademie der Künste und dem Brücke-Museum die kleine Hansa-Bücherei im Tiergarten. 1957 für die internationale Bauausstellung entstanden. Mitten in Berlin fühlt man sich hier wie in Kalifornien. Keiner hat die Architektur und Stadtplanung von West-Berlin so stark geprägt wie Werner Düttmann, der heute vor 100 Jahren in Kreuzberg geboren wurde. Das wird mit Architekturspaziergängen, mit Ausstellungen und einer neuen Monographie groß gefeiert. Und wir wollen an Werner Düttmann erinnern mit einem Mann, der ihn besonders gut kennt, sein Sohn, ebenfalls Architekt Hans Düttmann. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Mein Lieblingsbau ist, wie gesagt, die Hansa-Bücherei und Ihre?
Ich kann das sowas von nachvollziehen. Es ist einfach ein zauberhaftes Gebäude. Ganz viele der Entwurfslieblingsideen meines Vaters eben schon eigentlich im Vollbild darstellt. Er hat den lückenlosen Übergang von den Räumen in die Freiräume, sprich von drinnen nach draußen, und schafft Räume in der Landschaft.
Das ist ein Bungalow, ne? Wie so ein Pavillon.
Es ist ein kalifornischer Bungalow. Der bringt sozusagen California-Feeling nach Berlin und das eben sehr, sehr früh.
Werner Düttmann hat nicht nur als Architekt Karriere gemacht, er war auch Senatsbaudirektor, Professor an der TU, einige Jahre Präsident der Akademie der Künste. Wie hat er Ihnen denn die Architektur nahegebracht? Wie hat er vermittelt, was ihn umtrieb?
Wir sind als Kinder mit über die Baustellen gegangen und es war natürlich immer ein aufregendes Erleben auf Baustellen und sind dann natürlich auch mit ihm häufiger durch die fertigen Gebäude gegangen. Da habe ich eben eine ätzliche Erinnerung dran. Kleine Gehirnerschütterung in der Kongresshalle, weil die Scheiben da sehr groß waren.
Oh, da sind sie gegengelaufen.
Gar nicht so richtig. Genau. Aber wir haben uns in seinen Gebäuden halt schon sehr früh zu Hause und wohl gefühlt. Ich denke, das ist eine ganz große Qualität eben seiner Bauten, dass sie völlig demokratisch erschließbar sind, erreichbar sind, keine Schwellenängste hervorrufen. Und
die Kulturbauten waren das eine, aber Werner Düttmann war auch an vielen Hochhaussiedlungen beteiligt, am Märkischen Viertel zum Beispiel und dem Komplex am Kreuzberger Mehringplatz. Er hat das alte Kudammeck entworfen und die Kirche St. Agnes in Kreuzberg, heute genutzt von dem Galeristen Johann König. Über 70 Bauten gibt es von ihm in Berlin. Womit, Hans Düttmann, hat Ihr Vater denn am meisten Ärger gehabt, die größten Kontroversen ausgelöst?
Also die größten Kontroversen haben sicherlich das Märkische Viertel ausgelöst, noch mehr in Kreuzberg, oben kurz vorm Cottbusser Tor. Da muss man sich dann wieder zurückversetzen in die Westberliner Politik Anfang der 60er Jahre, dass Westberlin mit seinen Landressourcen eben sehr sorgfältig umgehen muss, weil das Umland wird eben für Westberlin über unabsehbare Zeit gebraucht. Also alles, was innerhalb der Mauer war und grün war, war plötzlich sakrosankt. Hm. Und ich finde ja, dass das Märkische Viertel am Anfang sicherlich Schwächen hatte. Es war nicht grün genug, es gab noch nicht genug Wohnfolgeeinrichtungen, es fehlte noch an der U-Bahn mit einer Station.
Und doch haben schon damals alle gesagt, die da eingezogen sind, dass die Wohnungen innen erstaunlich gute Grundrisse haben. Viel Licht, überall Balkone, Innenhöfe, Spielplätze.
Also alle Architekten, die eingeladen wurden, zeichneten sich eben durch besonders hohe Grundrissqualität aus. Und sie haben eben wirklich ein Maximum, aus dem der soziale Wohnungsbau an Richtlinien hatte, zuließ. Ich glaube, dass eben die Sehnsucht von vielen, die in Hinterhöfen im Wedding, Reinickendorf und in der wirklich steinernen Berliner Stadt lebten, vielleicht noch mit der Toilette auf dem Hof, aber eben meistens doch in relativ dunklen Wohnungen, dass die eben wirklich hell begeistert waren.
Das Berliner Brücke-Museum, das Werner Düttmann gebaut hat, widmet ihm ab April eine große Ausstellung. Da werden wir dann hier in Fazit auch drauf zurückkommen. In diesem Kontext ist gerade auch eine sehr schöne Monographie entstanden und seit heute freigeschaltet ist die Internetseite wernerdüttmann.de. Hier gibt es zum Beispiel Vorschläge zu Stadtrouten, zu Düttmann-Bauten in Berlin und gleich zu Beginn ein Video, in dem man ihn sieht, 1960, wie er im Cabrio durch Berlin fährt. Sieht auch aus wie so eine Hollywood-Szene. Hans Düttmann, war Ihr Vater auch ein Lebemann?
Er hat gerne gelebt, er war unglaublich offen, er war ganz, ganz kommunikativ, er war sprachlich extrem begabt, er hat unglaublich viel gelesen, er hat geschrieben, er war mit vielen Künstlern befreundet, er war ja ursprünglich, hatte er, als er aus der Kriegsgefangenschaft aus England nach Berlin zurückkehrte, er sich eigentlich vorgestellt, dass er freier Maler und Bildhauer sein wollte, hat dann aber relativ schnell sein Architekturstudium, das er 39 begonnen hatte, vollendet. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell los. Und dann ließ ihn die Architektur halt wenig Zeit für andere Geschichten. Aber er war immer offen, hatte viele Freunde und war eben in Künstler- und sonstigen Kreisen sehr unterwegs. Also er hat wirklich in diesen 60 Jahren, 61 Jahren, die er gelebt hat,
er ist früh gestorben, 1983.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass er in der Zeit eigentlich drei Leben gelebt hat. Also er hatte eigentlich fast immer zwei Fulltime-Jobs und fand dann immer noch Zeit. Er war begeisterter Trödler, er sammelte ganz furchtbar viel. Ich, meine Kinder mittlerweile, also wir alle pflegen und leben immer noch aus den Beständen in den großen Teilen, die mein Vater angelegt hatte, obwohl er unendlich viel verschenkt hat. Er war also auch ein großer Schenker. Also er war wirklich eine extrem offene und liebenswerte Person.
Der Architekt Hans Düttmann über seinen Vater Werner Düttmann. Heute vor 100 Jahren wurde der prägende Stadtplaner und Architekt Westberlins geboren. Hans Düttmann, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, Frau Bürger.
Diese Musik, Terry Rileys In C, also in C-Dur, gilt als Beginn der Minimal Music. Eine Partitur aus 53 einzelnen Phrasen, die offen lassen, wie oft sie von den einzelnen Instrumenten wiederholt werden kann. Das ist also keine fertige Komposition, sondern eine Vorlage, die bei jeder Aufführung anders klingt. Jetzt hat die Choreografin Sascha Walz dieses Werk als Ausgangspunkt genommen für ihren neuen Tanzabend. Das Ganze wurde heute Abend live aus dem Berliner Radialsystem gestreamt und Elisabeth Nehring hat sich darauf eingelassen. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
War für Sie nachvollziehbar, was an dieser Musik so faszinierend ist, um sie für den zeitgenössischen Tanz zu nutzen?
Auf jeden Fall. Das ist ja eine Musik, die vieles gleichzeitig ist. Sie ist sehr energetisch, sie evoziert Bewegung, das haben wir ja gerade gehört. Sie ist aber gleichzeitig nicht unruhig, sondern im Gegenteil durch die vielen Wiederholungen ja fast so ein bisschen hypnotisch und arbeitet viel mit Repetitionen, ist aber andererseits auch sehr voller Veränderung. Also in jedem Fall, finde ich, lädt sie zur Bewegung ein und Sascha Walz antwortet darauf mit einem sehr bunten Stück im Sinne von Vielfarbigkeit auf der Bühne, in den Kostümen, in den Bewegungen, in den individuellen Ausformungen der Bewegungssequenzen. Und von diesen Bewegungssequenzen gibt es in Analogie zu den musikalischen Sequenzen 53 Bewegungsfiguren, die von den Tänzerinnen nacheinander getanzt werden. Die erste ist noch ganz sparsam, da sehen wir vor einem sehr roten, tiefroten Bühnenhintergrund die Tänzer und Tänzerinnen nur als Schemen, die linke Schulter nach oben ziehen, den Kopf zur Seite drehen und einen Schritt vor, zurück oder zur Seite machen. Jeder eben in seinem Tempo, so schnell oder so langsam oder auch so oft, wie er möchte oder sie möchte. Und aus diesen Schemen entwickeln sich dann eben die Tänzer und Tänzerinnen als Persönlichkeiten. Die sind so in starkfarbigen Kostümen, vor allem wechselnd rot, blau-gelben, violetten Bühnenhintergrund. Also diese Farbigkeit hat mich schon stark an die Stücke von Georges Balanchine erinnert, der ja auch das berühmte Blau auf der Bühne etabliert hat. Ich glaube, das war auch so eine Referenz. Und aus diesem sehr reduzierten Beginn entfalten sich dann die weiteren Bewegungsfiguren mit vielen Armschwüngen und Sprüngen und leichten Drehungen. Das alles eher salopp als streng oder präzise getanzt.
Eigentlich wollte ich die Musik nochmal hochziehen, wollte die nochmal aktiv machen hier, damit wir nochmal reinhören können, aber ist mir jetzt irgendwie abgesoffen. Ich wollte noch fragen, was das überhaupt für eine Aufnahme ist, die Sascha Walz da benutzt.
Sie hat sich für die Version des New Yorker Ensembles Bang on a Can entschieden. Das ist ein bisschen ein komischer Name, aber eine berühmte Aufnahme aus dem Jahr 2001, in dem viele verschiedene verstärkte Instrumente zu hören sind, also Klavier und Glockenspiel, Cello, Klarinette, Mandoline, Saxophon, E-Gitarre und so weiter. Und das ergibt eben zusammen einen wahnsinnig suggestiven Klangteppich, in dem ununterbrochen Töne produziert werden. Das ist so wie ein musikalischer Strudel ohne Anfang und ohne Ende, in dem eben, Sie haben es gesagt, jeder Musiker entscheiden kann, ob er wiederholt oder zur nächsten Phrase übergeht. Und genauso funktioniert auch die Choreografie. Einige Tänzer und Tänzerinnen sind dann schon weiter als andere, wenn man das so sagen kann, also bei der nächsten Bewegungssequenz, und müssen doch ganz genau aufeinander achten, damit nicht einer zu weit vorprescht oder zu weit zurückbleibt. Irgendwo muss das dann auch so in seiner Struktur bleiben. Und Sascha Walz hat in einer kleinen Eröffnungsrede gesagt, es ist ein Ensemblestück, das ihrer Meinung nach wie ein Spiegel unserer Zeit funktioniert. Es geht um die Freiheit des Individuums, ohne die Gemeinschaft dabei zu verlassen, freiheitliche Entscheidungen, ohne das Kollektiv zu beschädigen.
Funktioniert das denn? Also das, was für die Musik angelegt war, dann in den Tanz zu überführen als Prinzip?
Also dieser Ansatz bringt auf jeden Fall ein sehr lebendiges Stück hervor, in dem die Tänzerinnen und Tänzer sehr wach sind, obwohl ich heute auch ein bisschen den Eindruck hatte, dass sie noch auch ein bisschen verhalten waren, noch nicht so ganz auf 100%. Vielleicht hat ihnen auch das Publikum im Raum gefehlt. Der Livestream hatte für uns als Zuschauer alle wirklich auch Vorteile. Die Kamera ist ja, hatte so ganz viel Nahaufnahmen und hat auch in den Bühnenausschnitten manchmal nur zwei oder drei Tänzerinnen gezeigt, manchmal auch aus der Vogelperspektive, und die Freude, vor allem am Anfang, denn zunehmend auch die Anstrengung, das Schwitzen, die Konzentration, das war doch ganz unmittelbar wahrnehmbar. Und andererseits, und jetzt komme ich zum Punkt, hat es funktioniert in der Übertragung. Andererseits hat dann so die Totale auch manchmal gezeigt, dass es räumlich dann oft doch nicht so gut funktioniert hat. Und das ist eben ein Resultat der Wahlmöglichkeiten. Wie die Tänzer und Tänzerinnen sich im Raum positioniert haben, ist ja nicht streng festgelegt gewesen und durchchoreografiert. Und das hatte zur Folge, dass die Verteilung und die Raumwege dann doch auch oft ein bisschen holprig waren.
War das mit einer Kamera gefilmt?
Nee, also...
Weil das stelle ich mir jetzt so vor, dass es halt eingeschränkt ist, was da gefilmt werden kann überhaupt.
Ja, wir hatten die Vogel, also wir hatten natürlich die Totale, und dann hat man bestimmt, weiß ich auch nicht, wie viele Kameras, auf jeden Fall viele gehabt, die ranzoomen konnten aus verschiedenen Perspektiven, und dann hatten wir wirklich noch von oben die Vogelperspektive, die ja vollkommen ungewöhnlich ist. Also insofern viele verschiedene Kameras waren im Einsatz, großer technischer Aufwand.
Wie hat das Ensemble denn das geprobt? Also merkt man, dass es Corona-Restriktionen gegeben haben könnte?
Ja, also die Restriktionen sind immer noch deutlich sichtbar, haben schon meistens Abstand gehalten. Es gab auch nahe Momente, aber nicht so, wie wir es aus Vor-Corona-Zeiten kennen. Die Proben fanden wie derzeit ja fast überall unter strengen Hygieneregeln statt. Also das bedeutet eben irgendwie die üblichen Abstandsmasken, Hygienevorschriften einhalten, aber eben auch viel testen. Nur so ist ja überhaupt ein professioneller Probenablauf zu gewährleisten. Und der ist auch wirklich nötig, denn auch Sascha Walz & Guest hat als Company, die von ihren Gastspielen auch lebt, natürlich große Einnahmeeinbußen das gesamte letzte Jahr hindurch. Und da muss immerhin ermöglicht werden, sage ich mal, dass kreativ weitergearbeitet werden kann, wenn auch im Moment eben noch nicht vor Live-Publikum im Raum.
Sie hat ja schon angekündigt, dass sie an dieser Choreografie auch noch weiterarbeiten will. Was hat sie denn noch vor damit?
Ja, sie will das in verschiedenen Varianten machen, also nochmal mit den Tänzern und Tänzerinnen, aber auch mit Gästen, und dann, das finde ich ganz spannend, auch adaptiert für Laien und Kinder auf der Bühne. Das könnte bestimmt auch was Interessantes ergeben, und auch mit der Möglichkeit, das Stück dann live spielen zu lassen, was ja ich sag mal, der Komplexität des Zusammenspiels von Musik und Tanz dann noch eine Ebene hinzufügen würde. Also ich denke, da sind schon noch viele Spiel- und Entwicklungsmöglichkeiten offen, auch in der Arbeitsweise. Da haben sich ja jetzt schon neue Möglichkeiten aufgetan, zwangsläufig, auch nicht nur bei Sascha Walz, aber gerade jetzt auch bei ihr wurde gesagt, sie hat eben durch Videotutorials der einzelnen Bewegungssequenzen auch Tänzerinnen dazu gebracht, die nicht live vor, also am Ort bei den Proben waren, diese Sequenzen zu erlernen. Und darum wird es Sascha Walz und wie gesagt auch nicht nur ihr in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch gehen. Also wie kann choreografische Arbeit, wie können Proben und Präsentationen neu gedacht werden, nochmal jenseits von Corona, wenn es nicht so einfach ist, irgendwie zusammenzukommen. Und dafür fand ich, war In C heute Abend ein schöner Anfang.
To be continued. Fortsetzung folgt. Also Sascha Walz sucht mithilfe der Musik von Terry Riley nach einer neuen Form der Darstellung von Bewegungsfiguren. Man könnte auch sagen, dem Walz-Alphabet. Elisabeth Nehring, Dankeschön.
Gerne.
In Berlin stehen schon die Bagger bereit, um zwischen neuer Nationalgalerie und der Gemäldegalerie die Baugrube für das künftige Museum der Moderne auszuheben. Nun funkt allerdings ein überaus kritischer Bericht des Bundesrechnungshofs dazwischen und dämpft vermutlich die Euphorie von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das geplante Projekt des Schweizer Architektenduos Herzog und de Meuron sei laut Bundesrechnungshof überteuert und unökologisch. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich den Bericht genauer angesehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Dass solche Prestigebauten am Ende teurer werden als anfangs kalkuliert, das ist ja jetzt keine wirkliche Überraschung. Warum soll denn dieses Museum mit dem Spitznamen Scheune überteuert sein?
Der Rechnungshof moniert, dass der Ursprungsbau, der mal für 179 Millionen Euro geplant war, dass der jetzt ziemlich genau doppelt so teuer werden soll. Und dass dieses ganze Projekt eben und dass die Kostensteigerungen bereits relativ lange bekannt waren, vor allem der Kulturstaatsministerin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und dass sie diese Kostensteigerung nicht dem Parlament mitgeteilt haben, sondern die im Grunde genommen die Abgeordneten abstimmen mussten zu einem Zeitpunkt, wo die Entwurfsplanung bereits fertig war. Wenn man sich jetzt mal das Ganze in eine Relation stellt, dann sieht man eben sehr schnell, es ist wirklich ein wahnsinnig teures Projekt. Wenn man es beispielsweise mit dem praktisch funktionsgleichen Neubau der Kunsthalle in Mannheim vergleicht, dort kosten pro Quadratmeter einfach nur die Hälfte dessen, was in Berlin geplant ist, nämlich etwa 4.900 Euro. Und das ist genau das Kernproblem, das, was dort in Berlin geplant wird, ist wahnsinnig teuer.
Bemängelt der Rechnungshof noch andere Sachen?
Oh, doch ganz heftig. Und zwar vor allem, dass der Platzbedarf ununterbrochen gestiegen ist. Das heißt, das Gebäude wurde ununterbrochen größer. Gleichzeitig ist aber in dem Gebäude nicht etwa die Nutzfläche für die Ausstellung größer geworden, sondern die Technikflächen. Und diese Technikflächen sind vor allem mal nötig für die Klimatisierung. Und sie sind notwendig, weil eben die Standortentscheidung bewirkt hat, dass das Gebäude völlig autark funktionieren muss. Das heißt, es können all die anderen Räume, wie für Ausstellungsvorbereitung etc., die in den benachbarten Museen vorhanden sind, die können alle nicht mitbenutzt werden, sondern alles muss eben in diesem einen Gebäude untergebracht werden. Wobei man auch sagen muss, der Rechnungshof hat einige Aspekte überhaupt gar nicht berücksichtigt, beispielsweise ein äußerst problematisches Grundstücksgeschäft. Das ganze Projekt kann nämlich nur gebaut werden, weil auf einem Grundstück mitgebaut wird, das bis dahin vollkommen alleine auf der riesigen Fläche des Kulturforums mitten in West-Berlin gelegen hat. Das wurde gekauft von einem Privatinvestor. Der hat damit ein super Geschäft gemacht. Er hat nämlich dieses Grundstück eingetauscht gegen eine Superlage an der Tiergartenstraße, wo er jetzt ein Hotel bauen kann. Aber das war für den Bund anders gar nicht möglich, weil sonst das ganze Museum der Moderne nicht hätte gebaut werden können. Dieses Grundstücksgeschäft, von dem wissen wir überhaupt nicht, was es gekostet hat, das wird aber im Rechnungshof gar nicht groß erwähnt.
Erwähnt wird aber eben dieses Stichwort, der Neubau sei unökologisch. Kann man denn Museen überhaupt ökologisch korrekt planen?
Oh, das kann man ganz hervorragend. Beispielsweise die Nationalgalerie in Oslo ist von vornherein so geplant worden, dass man gesagt hat, wir brauchen lokale Baustoffe, wir wollen möglichst wenig Beton einsetzen. Wir setzen auch Betonformen ein, die möglichst ökologisch sind. Oder es gibt jetzt das große neue Museum in Shenzhen in China, bei dem ebenfalls ökologische Aspekte ganz, ganz zentral im Vordergrund stehen. Das ist eine Sache, die ist seit den 1990er Jahren ganz heftig debattiert. Im letzten Jahr hat es vom Museumsrat einen großen Aufruf gegeben dazu, dass man Museen endlich energetischer, vernünftiger plant, dass man eben viel mehr auf Ökologie achtet. Das alles ist aber beim Museum der Moderne ganz klar überhaupt nicht der Fall. Das wird mitten in dem berüchtigten Berliner Sumpf gebaut, das heißt mit extrem aufwendigen Betonkonstruktionen, bei denen jetzt teilweise noch gar nicht klar ist, wie man sie genau machen will, auch wenn es sich um das Dach geht. Und vor allem ist das Gebäude vollständig luftdurchlässig. Das soll es auch sein. Das ist der Witz des Entwurfs, dass man dort einfach hindurchgehen kann. Das bewirkt aber, dass dort ganz große Luftströme entstehen. Die müssen alle gekühlt oder gewärmt werden, je nach Sommer oder Winter. Das heißt, das Gebäude hat immense Klimakosten. Dazu kommen dann solche Sachen, dass man abgelehnt hat, große Sonnenkollektoren anzulegen, weil das den Architekten nicht gepasst hat oder weil dann eben die teureren Konstruktionen, die möglich gewesen wären, vom Bund nicht finanziert werden sollten. Das heißt, ökologisch wird das Ganze ein absoluter Super-GAU.
Was folgt denn nun aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes? Muss ja irgendein Ziel haben.
Irgendwie muss es ein Ziel haben. So in der Theorie denkt man sich das. Aber der Rechnungshof hat keinerlei Kontrollmöglichkeiten direkt. Also er kann nicht eingreifen und sagen, stopp das ganze Projekt. Eigentlich, wenn es ein Privatinvestor wäre oder wenn es ein Museum wäre, das selber seine Finanzen regeln müsste, dann würde das Projekt gestoppt werden, weil es einfach zu teuer ist, schlichtweg. Es ist zu teuer in Bezug auf die Quadratmeter. Es ist zu teuer, was die ganze Frage der Ökologie angeht. Es ist zu teuer, was das Grundstück angeht. Das alles ist aber in Berlin schlichtweg nicht der Fall, weil das ein Bundesprojekt ist und weil es das wichtigste Renommee-Projekt ist für die Kulturstaatsministerin, also Monika Grütters, und auch für den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. Das heißt, es steht leider zu befürchten, dass gar nichts passiert. Weil nämlich, und das ist der zweite Aspekt der ganzen Angelegenheit, in der Berliner oder in der deutschen Kulturpolitik generell die Frage nach den Kosten von Kulturbauten eigentlich relativ wenig überhaupt gestellt wird. Weil jeder, der sie stellt, kommt gleich immer in den Ruf, kulturfeindlich zu sein. Und diesen Ruf wollen sich vor allem Abgeordnete nicht anhängen lassen. Und dementsprechend winken sie das Projekt wahrscheinlich auch in diesem Falle wieder einfach durch.
Zu teuer und nicht ökologisch, Nikolaus Bernau, über die Kritik des Bundesrechnungshofs am geplanten Museum der Moderne in Berlin. Schönen Dank.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie soll es in Barcelona wieder ein großes Popkonzert mit 5000 Zuschauern geben. Das Event in der katalanischen Metropole ist für den 27. März geplant. Die Eintrittskarten waren nach Angaben des Veranstalters innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Einen Sicherheitsabstand sollen die Gäste nicht einhalten müssen. Allerdings müssen sie Schutzmasken tragen, einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen und ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Von Barcelona nach Liverpool, in die Stadt, in der einst die Geschichte der Beatles begann. Die vier Pilzköpfe haben nicht nur Generationen von Musikern geprägt, immer wieder waren sie auch Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten. Nun kann man die Beatles sogar als eigenes Fach studieren und an der Uni Liverpool seinen Master in Beatles machen. Christoph Prössel.
Die Stadt Liverpool hat ein Beatles-Museum. Im Zentrum gibt es ein Denkmal für die vier Bandmitglieder. Und jetzt erreicht die Beatlemania sogar die Universität. Vom Herbst an können Studenten dort den weltweit ersten Masterstudiengang zu den Fab Four antreten. Die Beatles, Musikindustrie und Erbe heißt das Programm. Und es geht nicht darum, Musik zu hören.
It's not a musicological degree, so we're not taking apart how the songs are constructed.
Es sei kein musikwissenschaftlicher Studiengang, sagt Holly Tesler, Dozentin und Direktorin des Programms.
It's more a course that's designed to take an industrial.
In dem Programm geht es eher um kulturwissenschaftliche Fragen. Es geht weniger um die Geschichte der Beatles, sondern darum, wie das Narrativ der Band entstanden ist, nationale Identität geprägt hat und international aufgegriffen wurde.
Der Maliker, Grafiker und Objektkünstler Alexander Klee, der Enkel des Malers Paul Klee, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das Berner Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee würdigten Leben und Werk Alexander Klees in einer Anzeige, die in mehreren Schweizer Zeitungen erschien. Demnach ist der Künstler bereits am 1. März gestorben. Viele seiner Arbeiten veröffentlichte er unter dem Namen Aljoscha Segar. Unter anderem war Klee auch Kunstsammler. Mehr als 850 Werke aus seinem Besitz befinden sich als Dauerleihgabe im Kunstmuseum Bern.
Zuletzt haben wir über jahrelange Missbrauchspraktiken am griechischen Nationaltheater in Athen berichtet. Der ehemalige Direktor ist inzwischen offiziell angeklagt worden und sitzt in Haft. Jetzt wird der nächste MeToo-Skandal offengelegt, diesmal in Barcelona. An der renommierten Schauspielschule Institut del Teatre soll es jahrzehntelang zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Im Zentrum des Skandals stehen mehrere Dozenten, darunter auch hier der langjährige Direktor Joan Ollier. Inzwischen ist die gesamte künstlerische Leitung zurückgetreten.
Responsabiliseuvus übernimmt Verantwortung, hat jemand in lila Lettern auf die Glasfassade des Institut del Teatre gesprüht. Davor sitzen ein paar SchauspielstudentInnen in der Sonne und plaudern. Nach einem Streik, mehreren Protestaktionen und dem Rücktritt der Leitung scheint etwas Alltag zurückgekehrt an die Schauspielschule. Doch beantwortet ist die Frage nach der Verantwortung noch nicht. Über 30 Jahre lang sollen zwei inzwischen pensionierte Lehrer sowie der ehemalige Direktor der Schule StudentInnen während des Unterrichts gedemütigt, bloßgestellt und sexuell bedrängt haben. Beschuldigt wird vor allem der inzwischen suspendierte Ex-Direktor Joan Ollier. Er habe ihnen auf die Brüste gestarrt, an den Po gegriffen, sie zu sexuellen Beziehungen gedrängt, berichten mehrere Frauen. Wie konnten solche Praktiken an einer der renommiertesten Theaterinstitutionen des Landes so lange verborgen bleiben? Wenn man in so einer Institution anfängt, gibt es immer Gerüchte über den einen oder anderen Lehrer. Aber solche Praktiken zu beenden ist sehr, sehr schwer, weil das ganze System dich daran hindert. Auch für die Institution ist es nicht einfach, effektive Mechanismen zu entwickeln, sagt eine junge Frau, die ihren richtigen Namen nicht nennen will. Sie stellt sich als Sprecherin der Plattform Abus Arts vor, die die Proteste der letzten Tage mitorganisiert hat. Ihre Kommilitonin, auch sie bleibt lieber anonym, nickt. Wir wussten, dass so etwas in der Theaterwelt passiert. Die eine oder der andere hatte davon erzählt. Aber uns hat verwundert, dass diese Enthüllungen ausgerechnet jetzt kommen und ausgerechnet uns betreffen. Dass die beiden Aktivistinnen mitten in der Krise die Institution in den Schutz nehmen, das überrascht. Tatsächlich gehen die Enthüllungen nicht auf Anzeigen der Opfer zurück, sondern auf eine groß angelegte Recherche der Tageszeitung ARA. Seit Oktober 2019 haben die Journalistin Núria Juanico und ihr Kollege Albert Llimós mit über 1000 katalanischen SchauspielerInnen gesprochen. Unsere Ausgangsfrage war, wenn es so viele MeToo-Fälle in den USA gab, wie sieht es dann hier in der Szene aus? Wir hatten keinen konkreten Fall, sondern haben einfach angefangen, Schauspielerinnen und Schauspieler zu fragen. Nach ein paar Monaten zeigte sich dann, dass besonders viele über das Institut del Teatre berichteten. Das stellten wir deswegen ins Zentrum der Recherchen. Viele der etwa 20 Fälle, die das Investigativduo dokumentiert hat, verlaufen an der Schnittstelle von Machtmissbrauch und sexuellem Übergriff. Da ist der Dozent, der die Studentin anherrscht. Sie brauche sich nicht zu sorgen, ob ihr Busen zu sehen sei, er habe den bestens im Blick. Oder der einflussreiche Regisseur, der die Nachwuchsschauspielerin dazu drängt, ihren Freund zu verlassen und ihr eine Rolle in seinem nächsten Stück verspricht. Mehrere Frauen gaben nach solchen Erfahrungen ihre Karriere auf oder zogen ins Ausland. Beschwerde eingereicht hat keine. Núria Juanico wundert das nicht. Bis vor kurzem galten solche Praktiken zwischen Lernenden und Lehrenden als branchenimmanent und ganz normal. Die MeToo-Bewegung war da bestimmt ein Wendepunkt und hat geholfen, solche Vorkommnisse sichtbarer zu machen. Wir haben aber auch aktuelle Fälle dokumentiert. In der Schauspielbranche arbeitet man mit Emotionen, mit dem Körper, da fällt Abgrenzung schwerer. Viele haben beklagt, dass man sie glauben gemacht hätte, es gäbe solche Grenzen nicht. Auch das Institut del Teatre hatte bereits 2018 als Reaktion auf die MeToo-Debatte ein Protokoll zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch vorgestellt. von ihm Gebrauch gemacht hat niemand. Lediglich eine Studentin beschwerte sich, formlos bei der Direktion, die daraufhin den Dozenten zu einem Vier-Augen-Gespräch bat. Damit hatte sich der Fall erledigt. Das Theaterinstitut in Barcelona hat angekündigt, die Protokolle zu überarbeiten und die Fälle gründlich zu untersuchen. Eine psychologische Anlaufstelle und Projekttage sollen auch die Studierenden stärker für Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe sensibilisieren und ihnen dabei helfen, Grenzen zu ziehen.
Julia Macher über die neueste MeToo-Offenlegung, diesmal an Barcelonas wichtigster Schauspielschule. Alle zwei Jahre findet im Kunstmuseum Bonn die Videonale statt, ein Festival für video- und zeitbasierte Kunstformen. Wegen der Pandemie in diesem Jahr ausschließlich online, aber die Macherinnen und Macher haben sich einiges dafür ausgedacht. Ich bin mit Tassia Langenbach verbunden, der künstlerischen Leiterin dieser 18. Videonale. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Jetzt könnte man denken, bei einem Videofestival ist es ja nicht so schlimm, wenn es nur online stattfindet. Im Gegenteil, dann können die Videos weltweit gesehen werden. Hat sich Ihre Haltung durch die Pandemie dazu verändert?
Ja, also wir waren ja gezwungen, neue Wege zu gehen mit dem Festival. Und auf jeden Fall war es eine große Chance, mehr in diese Online-Formate einzutauchen und sich zu überlegen, wie kann man die sinnvoll nutzen und damit natürlich auch einfach eine größere Reichweite erzielen, gerade auch für die Künstlerinnen, die wir zeigen. Die Möglichkeit zu streamen und auch gerade Videowerke natürlich auch online zu streamen, ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Und das war auf jeden Fall auch was, was wir mit Sicherheit auch für die nächsten Videonalen weiter mit übernehmen werden.
Im Kunstmuseum Bonn sitzt man ja nicht wie zu Hause vor seinem Monitor einfach. Welche unterschiedlichen Präsentationsformen haben Sie denn in den Museumsräumen für die bewegten Bilder gefunden? Das ist ja oft schwierig, wenn man in einem Raum zu viel gleichzeitig sieht und vor allem auch zu viel gleichzeitig hört.
Ja, also das ist tatsächlich auch so das große Thema, mit dem wir uns immer bei jeder Videonale neu beschäftigen. So, wie kann man Bewegtbild und vor allem so eine große Menge an Bewegtbild, wie kann man die in gerade auch in musealen Räumen zeigen, die wir jetzt hier im Kunstmuseum Bonn eher für die Präsentation von Gemälden, Fotografien gedacht sind, also sehr hohe, helle Räume und jetzt nicht unbedingt geeignet für Videokunst. Und wir arbeiten immer mit Ausstellungsarchitekten zusammen für diese Videonale, wieder auch mit Ruth Lorenz aus Berlin, die mit uns gemeinsam immer wieder überlegen, wie kann man Video im Raum inszenieren, so dass man jede Arbeit schon einzeln betrachten kann und trotzdem so ein offenes Raumgefühl behält und auch Verbindungen herstellen kann zwischen den einzelnen Arbeiten als Betrachter. Also eher so eine Parcours eigentlich entwickelt, mit dem man sich durch die Ausstellung bewegt und den Arbeiten immer sehr körperlich auch begegnen kann.
Die ja zum Teil auch sehr groß sind.
Genau, also wir versuchen hier wirklich so eine Lebensgröße, um hier in die Räume zu bauen. Das heißt, man trifft wirklich auf so skulpturale Körper, denen die Projektionen dann zu sehen sind und tritt den Arbeiten tatsächlich körperlich entgegen. Und das ist schon ein ganz anderes Erlebnis auf jeden Fall als auf einer Streaming-Plattform. Ja.
Das Motto dieser Videonale ist Fluid States, Solid Matter. Flüssige Zustände, stabile Angelegenheiten. Das ist sehr abstrakt. Was wollen Sie damit umschreiben?
Ja, das stimmt. Also tatsächlich abstrakt. Das ist für uns auch immer eher ein Container, dieses Thema, was wir für jede Videonale Ausgabe finden, weil wir sehr unterschiedliche Arbeiten zeigen und versuchen, so jede einzelne Arbeit mit dem Thema auch gerecht zu werden. Es geht tatsächlich in vielen Arbeiten um Nachdenken über Welt. Und es ist ja tatsächlich, wie wir es auch in den letzten Monaten, vielleicht auch schon Jahren erlebt haben, eine Welt, die sich sehr stark in Veränderung befindet, wo vieles, was wir vielleicht lange Zeit als fest angenommen haben, sich verändert. Also seien es politische Zustände oder auch politische Umstände, sei es sowas wie so eine pandemische Situation, die natürlich unser Leben komplett auf den Kopf stellt, verändert, uns zu neuen Handlungen vielleicht animiert oder zwingt auch, zu denen wir vorher nicht fähig waren oder über die wir gar nicht nachgedacht haben. Es geht aber auch viel um sowas wie Identitätskonzepte, Körperkonzepte, die sich natürlich auch sehr stark verändern. Da müssen wir uns immer in diesen Strukturen von männlich-weiblich bewegen zum Beispiel. Gibt es nur eine Art von Körper oder sind Körper nicht irgendwas, was sehr veränderlich ist und auch durch Krisen zum Beispiel verändert wird, die Krankheiten oder einen fluiden Zustand eigentlich hat, was Flüssiges ist.
1900 Videos wurden eingesendet, 31 haben sie ausgewählt. Noch bis morgen, Sonntag um Mitternacht, sind die online zu sehen. Viele dieser Videos gehen aber auch von ganz konkreten Orten aus, von Dingen, von autobiografischen Geschichten. Vielleicht geben Sie uns ein, zwei Beispiele, die Sie besonders beschäftigt haben.
Ja, also es gibt eine Arbeit von einem indischen Künstler, Sorapura, der den Biennale-Preis bei der letzten Biennale gewonnen hat und dieses Mal wieder mit dabei ist mit der neuen Arbeit, wo er sich sehr intensiv beschäftigt mit seiner eigenen Familiengeschichte, vor allem mit seiner Mutter, die auch mit Schizophrenie diagnostiziert wurde und damit sein ganzes Familiengefüge außer Rand und Band geraten ist damals. Und er versucht in seiner Videoarbeit und vor allem in seinen Fotografien, die in der Videoarbeit zusammengeführt werden, diesen neuen Blick auf diese Familiengeschichte, sich selbst auch zu geben und eine neue Möglichkeit, mit dieser Geschichte umzugehen. Eine andere Arbeit ist vielleicht eine Arbeit von Michel-Marie Letellier. Da geht es sehr konkret um Lachsforschung und die Frage, wie leben wir als Menschen eigentlich heute mit unserer Umwelt zusammen? Wie züchten wir Lebewesen, die wir dann verzehren? Und was sagt es über uns, über unser Menschsein auf dem Planeten aus? Und wie verändert sich das auch gerade sehr stark?
Also es sind ja eigentlich durchaus dokumentarische Themen, aber wohin entwickelt sich das Medium ästhetisch? Also gibt es da neue künstlerische Formen, vielleicht auch den Einsatz von Virtual Reality?
Ja, also Virtual Reality ist ein Genre, was wir auch einladen zur Einsendung für unseren Wettbewerb. Da bekommen wir noch nicht so viel Material von der Künstlerin zur Verfügung gestellt. Aber die Ästhetiken von Virtual Reality, also grundsätzlich vielleicht die computergenerierten Ästhetiken, die man so kennt aus Games, die werden auf jeden Fall auch von Künstlern aufgegriffen und die sieht man auch in der Ausstellung ganz stark. Alle Social Media Ästhetiken, die sieht man auch auf jeden Fall, also dass sich so Bildebenen überlagern, dass verschiedene Screens gleichzeitig geöffnet sind, Schriften über die Bilder laufen, wie man es auch eben bei Instagram zum Beispiel macht. Das sind auch alles so Ästhetiken, die auf jeden Fall aufgegriffen werden und sich auch in der Ausstellung finden.
Für die internationalen Künstlerinnen und Künstler ist so ein Festival natürlich vor allem auch eine Plattform, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Wie haben Sie dieses Problem gelöst?
Ja, das war tatsächlich so mit das, wo wir am meisten Energie auch darauf verwendet haben, dafür Alternativen zu finden, weil natürlich so ein Festival eigentlich davon lebt, dass man hier vor Ort zusammenkommt und morgens einen Kaffee miteinander trinkt, abends ein Bier und sich so zufällige Gespräche und Gesprächssituationen ergeben und sich die Leute einfach austauschen. Und das haben wir tatsächlich versucht, über verschiedene virtuelle Formate zu lösen. Also wir haben eine kleine Bar, einen Partyraum in Gathertown, einer virtuellen Plattform, programmiert, wo man zusammenkommen kann und in der Barumgebung sich zufällig begegnen kann, um sich da auszutauschen.
Die Videonale 18, die erstmal sind die ausgewählten Videos jetzt bis Sonntag um Mitternacht online zu sehen, werden aber später vielleicht nochmal freigeschaltet. Aber auch drumherum gibt es viel zu entdecken im Online-Angebot der Videonale. Tassia Langenbach ist künstlerische Leiterin. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was fehlt, ist das Publikum, schrieb Andreas Kilb melancholisch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Berlinale in Corona-Zeiten als Streaming-Ausgabe für Branchen- und Medienvertreter. Ihm fehle das Publikum überhaupt nicht, gesteht Wolfgang Hübel nun im Neuen Spiegel und schwärmt von der Filmsichtung im Homeoffice. Schnell vorspulen, das Finale zuerst anschauen, die besten Szenen 15 Mal wiederholen, all das ist nun ganz leicht. Hans-Georg Rodeck schrieb in der Welt über den Gewinnerfilm Bad Luck Banging or Loony Porn des rumänischen Regisseurs Radu Jude, den der Kritiker mit Pechbumsen oder bekloppter Porno übersetzte, die Pandemie, die Maskenpflicht, sie wirken bei Jude wie ein Wahrheitsserum, das all die tief sitzenden, von öffentlichem Meinungsdruck nur überdeckten Instinkte und Vorurteile zum Vorschein bringt. Nicht nur dieser Satz, sondern überhaupt die Feuilletons dieser Woche brachten den Meinungsdruck bis zur Selbstzensur zum Ausdruck, schrieben über Identitätspolitik und den Streit darüber. Selbst beim Thema Sendung mit der Maus wurde es politisch korrekt. Die wird an diesem Sonntag 50. Die Süddeutsche Zeitung fragte, welches Geschlecht hat die Maus? Und antwortete, eigentlich ist die Maus nicht binär. Soll heißen, die Maus empfindet sich als männlich und weiblich. Wie Marieke Lükers-Reinefeld. Die niederländische Autorin sollte das Gedicht der jungen schwarzen US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen, das letztere bei der Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen hatte. Dann aber kritisierte eine Aktivistin in einer niederländischen Zeitung, dass keine schwarze Übersetzerin den Auftrag erhalten hatte. Daraufhin machte Reinefeld einen Rückzieher. Katrin Lorch von der SZ sprach von einer doppelten Entmündigung, der von Reinefeld und vor allem der von Amanda Gorman. Gorman sei ungefragt dazu verurteilt worden, vor allem als Schwarze wahrgenommen zu werden. Die Frage, wer darf eine schwarze Lyrikerin übersetzen, schade der Kunst. Der Verlag Hoffmann und Kampe hat zur Übertragung von Gormans Gedicht ins Deutsche gleich 3 Übersetzerinnen eingeladen. Naja, eigentlich nur eine Übersetzerin, die weiße Uda Strätling. Die schwarze Journalistin und Rassismusexpertin Hadija Haruna Ölker und die deutsch-türkische Netzaktivistin Kübra Gümüşay seien dagegen bisher nicht als literarische Übersetzerinnen in Erscheinung getreten, verriet Mara Delius in der Welt und fragte: Warum sollte eine deutsche Rassismusforscherin besser übersetzen können als eine renommierte literarische Übersetzerin, die seit Jahren Texte aus dem Amerikanischen übersetzt, die unter anderem von Rassismus handeln? Ende März, wenn das Buch erscheint, kann dann jeder überprüfen, ob dieses Übersetzungstrio gut funktioniert oder nur politisch korrektes Mittelmaß hervorgebracht hat. Umfragen zeigen, für die gegenderte Sprache als künftige Norm gibt es keine Mehrheit im Land, heißt es in der Titelgeschichte des Neuen Spiegel zum Kulturkampf um Gendersternchen und Co. Eine Minderheit, eine akademische Elite, macht mobil für die vermeintlich gute Sache, auch in den Medien. Journalismus vermengt sich mit Aktivismus. Ich halte diese kollektiven Identitäten für die Pest, zitiert in einem anderen Artikel der Spiegel die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Welchen Schaden Identitätspolitik in der Gesellschaft anrichten kann, beschrieb in der Welt Barry Weiss, die Frau, die die New York Times verließ, weil sie dort eine Verengung des Meinungskorridors beobachtete. In den USA sei Selbstzensur an der Tagesordnung, ausgelöst durch Angst vor der illiberalen Linken und deren Cancel Culture, schrieb Weiss. Sie verwies auf den Biologen Brett Weinstein, demzufolge es 4 Gruppen gebe. Die wenigen, die wirklich Hexen jagen wollen, eine große Gruppe, die dabei mitzieht, eine noch größere Gruppe, die dann schweigt, und eine winzige 4. Gruppe, die sich solcher Jagd widersetzt. Die letzte Gruppe, so Weinstein, wird wie von Zauberhand zu Hexen. Die Freiheit hängt von der Bereitschaft ab, in solcher Lage einen Besenstiel zu ergreifen. Greg Patton wurde Opfer einer solchen Hexenjagd. Der Professor für Wirtschaftskommunikation hat, schrieb Barry Weiss weiter in der Welt, in einem Masterkurs an der University of Southern California den Gebrauch von Füll- und Überbrückungswörtern wie thematisiert und ein Beispiel für ein solches Wort im Chinesischen genannt. Dessen Aussprache ähnelt einem englischen Wort für eine rassistische Beleidigung, berichtete Weiss. Einige Studenten schrieben daraufhin einen Brief an den Dekan, in dem sie ihren Professor mangelnder Achtsamkeit beschuldigten. Statt ihnen die Meinung zu sagen, kapitulierte der Dekan. Es ist für die Fakultät schlicht inakzeptabel, dass im Unterricht Wörter gebraucht werden, die ausgrenzen und die mentale Sicherheit unserer Studenten beeinträchtigen können. Patton durfte den Kurs nicht mehr geben. Hoffentlich verstehen Sie, liebe Hörer, nun den harmlosen Satz »Fragt die Maus nicht falsch«, nämlich als Aufruf zum Sex mit ihr. »Gibt es eine Frage, die die Maus nicht beantworten kann?«, wollte die SZ wissen. »Ja, das komme vor«, antwortete das Team der Sendung mit der Maus. »Wie stopfen wir das Ozonloch? Wo wohnt Gott?«
Kultur am Boden, wie die Corona-Pandemie die Film- und Theaterbranche, den Musik- und Literaturbetrieb in Deutschland, aber auch in Frankreich verändert. Darum geht es nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.